Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Schenken senkt den Blutdruck und aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. So steht es zumindest in einer kanadischen Studie. In anderen Studien steht das Gegenteil. Religionen sind schon etwas älter als Hirnscans und Blutdruckmessgeräte. Viele Religionen geben bestimmten Geschenken einen höheren Sinn, auch zu bestimmten Anlässen. Welchen Sinn? Das schauen wir uns in der Woche vor Weihnachten näher an. Wir beginnen mit dem Judentum. Da gibt es zwar kein Fest, das einen Konsumrausch in Gang setzt, aber wie Sie gleich hören werden, erhalten kleine Geschenke die Gottesfreundschaft. Mechthild Klein packt aus.
Jeden Tag und jede Nacht muss ich daran denken. Jeden Tag und jede Nacht, was soll ich ihr schenken? Schenken. Was soll ich ihr schenken?
Schenken. Schenken ist das Allergeilste.
Schenken nervt.
Ich verschenke immer Socken.
Eigentlich finde ich Schenken voll super.
Oberschenken oder Unterschenken?
Das Wichtigste an Geschenken scheint mir zu sein, dass sie ja darauf gerichtet sind, eine Beziehung herzustellen. Und zwar zwischen dem, der gibt, und dem, der Beschenkte ist.
Ulrike Offenberg, liberale Rabbinerin an der Gemeinde im niedersächsischen Hameln.
Und an den Geschenken ist eben ablesbar, wie wichtig der andere einem ist, wie wichtig er wirklich einem ist. Oder ob es vielleicht auch bei den Geschenken viel mehr um einen selbst geht.
Was soll ich ihr schenken? Schenken.
In der jüdischen Tradition gibt es nach Ansicht von Offenberg nur wenige Festtage, an denen etwas geschenkt wird. Zum Beispiel zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah. Da wird die Schöpfung und der Bund Gottes mit seinem Volk Israel gefeiert. Oder zum Pessachfest, bei dem des Auszugs der Israeliten aus Ägypten gedacht wurde. Geschenke gab es auch.
Da wurden früher die Kinder neu eingekleidet. Ansonsten gab es eine Kultur des Schenkens zu Chanukka, also im Dezember, fällt ja meistens in dieselbe Zeit wie Weihnachten.
Chanukka ist das jüdische Lichterfest. Es sollte an die Errichtung des zweiten Tempels erinnern. Unter dem Eindruck des Konsumrummels um Weihnachten herum wurde auch in jüdischen Familien diskutiert, was und wie viel man schenken darf. Denn auch jüdische Kinder hätten inzwischen enorme Erwartungen, dass sie nun beschenkt werden müssten, sagt die Rabbinerin.
Oder auch die Eltern und vor allem die Großeltern denken, man müsste jetzt die Kinder auch überhäufen mit Geschenken, weil überall die ganze Kultur in den Geschäften, auf den Straßen, überall trillern Weihnachtslieder. Alles ist schon seit Frühherbst geschmückt für weihnachtliches Schenken. Und damit jüdische Kinder nicht das Gefühl haben, sie müssten da auf etwas verzichten oder etwas entbehren, hat sich da so eine Konkurrenzkultur ein bisschen entwickelt.
Alles, alles.
Das Chanukka-Fest beginnt in diesem Jahr am 22. Dezember. Aber das Fest hat mit dem Schenken nicht wirklich etwas zu tun, meint die Rabbinerin.
Chanukka wird gefeiert in Erinnerung an den Makkabäeraufstand, der also siegreich war und den Tempel zurückerobert hat in Jerusalem und dass man wieder eben den Tempelgottesdienst fortführen konnte. Es ist also ein Fest der Bewahrung der Kultur.
Ein Fest, in dem es wirklich um das Schenken an sich geht im Judentum, das ist Purim. Purim heißt übersetzt Schicksal. An diesen Tagen erinnern sich jüdische Gemeinschaften an die Errettung ihres Volkes im Perserreich, ein paar Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Da gab es einen Ministerpräsidenten namens Haman, der beschlossen hatte, alle Juden des Reiches zu ermorden.
Aus Ärger darüber, dass sich ein Jude vor ihm nicht verbeugt hat, weil er gesagt hat, wir knien nicht vor Menschen nieder, sondern nur vor Gott. Das hat ihn also empfindlich gekränkt. Und daraufhin wollte er alle Juden umbringen lassen. Das ist vereitelt worden mit Hilfe der mutigen Königin Esther, die auch eine Jüdin war. Und später wurden dann eben nach dem Sieg über die Bedränger, wurde dann ein Fest festgelegt für die künftigen Zeiten, was eben mit Freude begangen werden soll und man soll einander Geschenke schicken.
Einander beschenken, um die Gemeinschaft zu stärken. Solche Rituale begegnen immer wieder in der jüdischen Tradition.
Es ist dort sogar eine Mitzwa, also ein Gebot zu schenken. Einmal gibt es Mishloach Manot, da soll man Lebensmittel, also essbare Dinge an Freunde, Verwandte, Bekannte schicken. Das sollen Lebensmittel sein, die man auch sofort essen kann. Also zum Beispiel ist dann üblich Hamantaschen oder Kuchen oder irgendwelche dieser Leckereien, die Purim-spezifisch sind, zu schenken.
Im Judentum habe man die bitteren Geschichten gerne umgewandelt in etwas Fröhliches und Süßes. Die Hamantaschen zum Beispiel sind mit Mohn oder Datteln gefüllt.
Und das ist einfach so eine Legende. Sie erinnern an die schmutzigen, dreckigen Ohren des Erzfeindes Haman. Aber sie schmecken sehr lecker.
Was soll ich da schenken, schenken, ohne sie zu kränken?
Gerechtigkeit und Fürsorge ist früh Thema in der jüdischen Kultur. Schon die Propheten forderten das immer wieder ein. Für Purim gibt es noch ein weiteres Gebot.
Und das heißt Matanot la'Evyonim, also Geschenke an die Armen. Das heißt, man ist verpflichtet, an mindestens zwei Leute Geschenke zu geben, möglichst in Geldform, damit die sich eine Festtagsmahlzeit an dem Tag leisten können, mindestens. So, also zu den Geschenken ist man verpflichtet. Das heißt, man ist da gar kein Wohltäter, sondern man kommt nur einer Pflicht nach.
Im Judentum nennt man diese Pflicht Sedaka. Im Islam heißt es Zakat. Und es bezeichnet eine besondere Form der Wohltätigkeit.
Tzedakah ist eher so etwas wie umverteilende Gerechtigkeit. Das heißt, wenn man jemandem, der bedürftiger ist, etwas gibt, stellt man damit eigentlich nur Gottes Gerechtigkeit wieder her.
Die Gerechtigkeit Gottes wiederherzustellen. Was das bedeutet, darüber haben sich jüdische Philosophen und Rabbis abgearbeitet und den Kopf zerbrochen. Der Mensch wird als Helfer Gottes in dessen Schöpfung gesehen. Geschenke zeigen, dass jemand diese Rolle ernst nimmt. Da geht es nicht um Krawatte und Socken auf den Gabentisch, sondern um ganz Praktisches. Ein Fahrrad bezahlen, das der jüdischen Gaststudentin gestohlen wurde, oder um einen besonderen Rollstuhl, damit ein Behinderter weiter am Leben teilnehmen kann, oder auch um eine Aufmerksamkeit für den, der plötzlich allein ist. Ein solches Geschenk ist kein Almosen, keine herablassende Gabe. Es zeugt davon, dass man sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist.
Und irgendwann, das ist eben ein Zyklus, ein Kreislauf, irgendwann kommt diese Gerechtigkeit auch zu einem wieder zurück. Das lässt sich so schwer übersetzen, dieses Konzept von Tzedaka ins Deutsche.
Der jüdische Glaube vereinigt im Verständnis von Tzedaka beide Konzepte, von Wohltätigkeit und Gerechtigkeit.
Und eigentlich der höchste Grad des Schenkens, wenn es jetzt nicht so um Geburtstagsgeschenke oder sowas geht, aber eben Geschenke im Sinne von umverteilender Gerechtigkeit, ist das Geschenk, wo der oder die Gebende anonym bleibt, unbekannt ist und der Empfänger durch diese Gabe in den Stand gesetzt wird, sich selbst zu unterhalten und eben künftig nicht mehr auf Geschenke angewiesen zu sein.
Anonyme Spenden als Form der Fürsorge. Kategorie selbstloses Schenken. In den jüdischen Gemeinden hatte sich das etabliert. Man sammelte Spenden ein und verteilte sie dann an Bedürftige aus der Gemeinde. Heute machen das auch große Verbände, zum Beispiel die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die Professionalisierung des Schenkens. Für das Schenken in der Familie gilt eher, auch ein kleines Geschenk kann die große Schöpfung vollenden.
Wenn Socken und Krawatten Gerechtigkeit herstellen, dann passen sie eben doch auf den Gabentisch. Mechthild Klein über Schenken und Spenden im Judentum.